Ein Bekannter von mir hat mal die Formulierung gebracht, alles, was in Deutschland gut ist, ist in den USA besser und alles, was schlecht ist, ist in den USA schlechter. Ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt, aber es ist ein bisschen, das Land ist ein bisschen extremer und das sieht man auch im Bereich Meinungsfreiheit ganz intensiv.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Linda und euer Host für diese Folge. In den Folgen werden ehemalige Studentinnen und Studenten interviewt und wir tauschen uns aus über die Zeit an der HMS und den weiteren beruflichen Werdegang. In dieser Folge habe ich mit Julian Heißler gesprochen. Er ist US-Außenkorrespondent der Wirtschaftswoche und hat 2009 seinen Master Digitaler Journalismus an der Hamburg Media School abgeschlossen. Wir haben nicht nur über seine Laufbahn als Journalist und seinen Blick auf die Branche gesprochen, sondern auch über den Freiheitsbegriff innerhalb der USA, der auch seine Arbeit und sein Buch sehr geprägt hat. Wie Julian die Rolle der Medien auch im Hinblick auf die bevorstehende US-Wahl einschätzt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Julian und herzlich willkommen im HMS Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen diese Folge ja digital auf, denn du wohnst in den USA und da liegen so ein paar Kilometer zwischen uns. Dementsprechend ist es bei dir ja auch 8.30 Uhr morgens und du startest in deinen Tag. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
So einen ganz typischen Alltag gibt's in meinem Job Gott sei Dank nicht, oder Gott sei Dank. Ich bin der US-Korrespondent für die Wirtschaftswoche, also für ein Wochenmagazin. Das heißt, ich springe morgens normalerweise nicht auf und schreibe die erste Meldung des Tages, sondern ich checke erstmal zum einen, was die Zentrale natürlich über Nacht sich ausgedacht hat, was jetzt gerade wichtig ist. Und dann gucke ich, dass ich irgendwie bei den Geschichten, ich habe meistens irgendwie 3-4 parallel am Laufen, was da gerade der aktuelle Stand ist, bei wem ich nachhaken muss, was für neue Entwicklungen dazu gekommen sind. Und so telefoniere ich mich dann so ein bisschen durch die USA auf der Suche, dass jemand meine Fragen beantwortet, dass man Besuche von mir irgendwie akzeptiert. Und so geht der Tag dann irgendwie rum und irgendwann, wenn man alles zusammen hat, schreibt man es dann auf und dann kommt es hoffentlich ins Heft und ist schön.
Das klingt auf jeden Fall sehr vielseitig und sehr abwechslungsreich. Wenn wir da mal einen Blick zurückgehen, warum hattest du dich damals entschieden, deinen Master an der HMS zu machen und wie ist es danach für dich weitergegangen?
Also die Hamburg Media School, ich glaube, ich habe eine Anzeige damals im Spiegel oder sowas gesehen. Das war noch gedruckt. It's been a while. Ich habe in Berlin sehr arbeitsmarktfreundlich studiert, nämlich Publizistik, Politik und Philosophie. Habe neben dem Studium aber schon 14 mehrere Medien freigearbeitet, Praktika gemacht und sowas. Und dachte, das sollte ich vielleicht ein bisschen formalisieren, das mit dem Journalismus. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Programme angeguckt, was es gab, ob es ein Volontariat werden soll, ob es lieber eine Schule werden soll. Und die HMS hatte damals ein Programm, das ich interessant fand, weil es klassische Journalistenausbildung war, über 2 Jahre. Und halt mit einem wissenschaftlichen Überbau, so dass ich sogar noch einen Master machen konnte dabei. Und dann habe ich mich beworben. Es gab damals so ein Early Admission Verfahren. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wo es einige Monate vorher schon irgendwie Aufnahmeprüfung war. Das hat dann offensichtlich funktioniert. Und dann hatte ich 2 interessante, spannende, lehrreiche Jahre in Hamburg. Bin danach aber direkt zurück nach Berlin gegangen und habe ziemlich direkt angefangen, wieder frei zu arbeiten und bin dann durch sehr, sehr unterschiedliche Medien gegangen. Ich war zeitweise beim Fernsehen, bei einer Talkshow, ich war zeitweise bei einer Wochenzeitung, beim Freitag, ich war für Tageszeitungen gearbeitet, habe Webseiten gefahren und irgendwann habe ich dann geheiratet, was die beste Idee war. Und dann hat meine Frau, die ebenfalls Journalistin ist, das Angebot bekommen, als Korrespondentin nach Washington zu gehen. Das Handelsblatt. Ich bin dann mitgegangen, habe gesagt, dann arbeite ich ein bisschen frei und einige Wochen oder Monate, nachdem wir angekommen waren, meldete sich die Wirtschaftswoche und sagte, dass sie einen neuen Korrespondenten brauchen, ob wir mal quatschen wollen. Und das ist jetzt auch bald 7 Jahre her.
Cool. Das hört sich super interessant an. Und wenn du jetzt nochmal den Blick zurück machst und überlegst, wie die Zeit an der HMS war, an was erinnerst du dich besonders gerne an die Studienzeit?
Besonders war, glaube ich, so die intensiven Blockveranstaltungen, dieses wirklich sich Zeit nehmen, mal, also nicht 2 Semesterwochenstunden, wie das irgendwie im normalen Studium vorher war, sondern wirklich mal so 3 Tage am Stück. Heute lernen wir mal, wie du ein VJ wirst. Heute bauen wir mal eine Kamera auf, machen einen Beitrag, schneiden den und wenn das heißt, dass wir die Nacht durchmachen, dann machen wir halt die Nacht durch. Das war toll. Zum einen war es extrem lehrreich, auch wenn man manches hinterher nochmal auffrischen musste nach diesen Cram-Sessions. Aber vor allem hat es einem so ein bisschen ein Gefühl gegeben, wie ein Alltag tatsächlich aussehen kann. Und da wird dabei auch geholfen, zu entscheiden, wo man hin will. Also wir haben damals eine Ausbildung gehabt, die hat Print, Radio, Fernsehen, Online jeweils ein Trimester gemacht. Das heißt, hinterher hatte man wirklich überall mal reingeguckt und konnte sich so ein bisschen gucken, wo man hin wollte. Und das war extrem hilfreich dabei, dann auch irgendwie seinen eigenen Weg zu finden, als man raus war.
Bist ja, du hast 2009 deinen Abschluss gemacht und hast dann auch schon ein bisschen Erfahrung bis jetzt sammeln können. Gibt es einen Rat, den du angehenden Journalisten geben würdest? Vielleicht auch insbesondere denen, die sich eine internationale Karriere irgendwie erhoffen oder anstreben?
Sagt ja. Also es gibt viele Angebote, viele Chancen da draußen, Es sieht alles wahnsinnig schwer aus. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich irgendwie dann zurück in Berlin war und irgendwie meinen kleinen freien Job da irgendwie hatte, der mit viel Mühe die Miete gezahlt hat. Das sind Momente, die machen keinen Spaß. Wo es natürlich irgendwie, der Job ist toll, aber man weiß am Ende des Tages schon zum einen, was man gemacht hat, aber nicht, wie es morgen weitergeht. Davon sollte man sich, wenn es geht, nicht entmutigen lassen. Ich habe für mich die Chance gefunden, wahnsinnig viele Journalistenprogramme mir anzuschauen, gerade wenn es ums Thema Internationales geht. Es gibt wahnsinnig viele Stiftungen da draußen, wahnsinnig viele Programme da draußen, mit denen man über den eigenen Tellerrand nochmal hinausgucken kann. Ich war mehrere Monate in China mit einem Journalistenprogramm. Ich habe Recherchestipendien bekommen, mit denen man irgendwie in Osteuropa unterwegs sein konnte. Ich habe Journalistenreisen nach Israel gemacht, USA-Programm gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Diese Sachen sind da und wenn man noch nicht ganz weiß, wo man genau hingehört und wenn man noch nicht fest eingespannt ist irgendwo, durch einen Vollzeitjob oder durch Familie, dann ist das eine gute Möglichkeit, sich so ein bisschen zum einen inhaltlich breiter aufzustellen, weil plötzlich weiß man über ein paar mehr Sachen etwas mehr, als man vorher gewusst hat. Zum anderen ist es aber auch schlichtergreifend eine Möglichkeit zum Networken. Und es ist eine Möglichkeit, interessante Geschichten zu machen, die nicht jeder Freie, der da draußen rumläuft, sonst auch machen kann. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, sich zu unterscheiden. Und das hilft dabei, den dann irgendwann da anzukommen, wo man ankommen will. Ich will das nicht romantisieren, Journalismus, ohne dass man quasi direkt an Verlag oder an irgendeinem anderen Sender oder sowas direkt angebunden ist, kann haarig sein. Aber wenn man einmal drin ist, ist es nach wie vor ein toller Job. Und es macht eine Menge Spaß, aber es ist kratzen und beißen, bis man drin ist.
Da hast du ja schon super viele Erfahrungen gesammelt, sowohl national, international, in allen möglichen Konstellationen. Kannst du dich denn an eine besondere Geschichte oder irgendwie an ein besonderes Ereignis erinnern, das dich während deiner Zeit als Journalist oder auch als Außenkorrespondent besonders beeindruckt hat?
Besonders beeindruckt? Ich habe eine Geschichte, die werde ich in Kneipen bis zu meinem Lebensende erzählen. Ich habe kürzlich ein Buch geschrieben, da drin kommt, die Geschichte war so ein bisschen der Auslöser, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und das ist die Geschichte von Jason. Jason ist mittlerweile dürfte mit 50er sein, der auf einer Ranch außerhalb von Amarillo in Texas lebt. Ein Ort, den man aus irgendeinem Schlager angeblich kennt. Ich habe ihn nie gehört, aber ich hörte davon. Und Jason hat auf seiner Ranch mehrere Jahre lang Hirsche geklont. Genau, das Gesicht ist das, was man dann normalerweise bekommt. Sie können es jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer, aber nein. Jason ist Rancher und Jason arbeitet auf seiner Ranch nach ganz normalen Sachen und hat halt auch Tierzucht gemacht und hat sich dabei ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, da sehr ambitioniert, hat Sachen hinbekommen, die andere Züchter nicht hinbekommen haben. Dann hat eine Genfirma aus Austin, hat ihn mal reingerufen und gesagt, hey, kannst du uns helfen? Wir brauchen dabei einige Sachen, ein bisschen Hilfe. Und er hat gesagt, klar, kann ich machen. Und diese Firma hat unter anderem auch Haustiere geklont. Also hat Jason, Studienabbrecher, selbsterklärter Absolut-Legastheniker, sich ein bisschen die Technik abgeschaut, gesagt, das kann ich auch, und hat dann auf seiner Ranch hinterm Pferdestall sich ein Labor aufgebaut und hat jahrelang alle möglichen Tiere geklont, überwiegend so Pferde, Kühe, Nutztiere halt. Irgendwann hat ihn jemand angerufen und gesagt, hey, kannst du mir einen Hirsch klonen? Klar, kann ich machen, kostet irgendwie, was hat er genommen, $40,000, $60,000. Und der Typ gesagt, ja, auf jeden Fall, machen wir. Dann hat er sich hingesetzt und ein paar Jahre später konnte er Hirsche klonen und hat das über Jahre gemacht. Und bis ihm irgendwann die Regierung den Laden dicht gemacht hat, weil sie gesagt haben, Moment mal, was machst du da? Ich habe die Geschichte in irgendeiner Comedy-Show wurde ein Witz drüber gemacht. Und dann habe ich geguckt, ob ich den mal finde. Und ich habe ihn relativ schnell gefunden und habe ich mal angerufen. Dann meinte er, ja klar, komm runter. Und dann habe ich eine sehr amüsante und lehrreiche Zeit mit ihm verbracht und viel über das Befruchten von Maultieren gelernt und eben auch über das Klonen von Hirschen und vor allem aber über Jasons Freiheitsgefühl, über das Gefühl, dass es eine riesige Ungerechtigkeit ist, dass der Staat ihm jetzt den Laden dicht gemacht hat. Denn er hat gesagt, ich habe diese Technik entwickelt. Es gibt einen Markt dafür. Wenn es eine blöde Idee gewesen wäre, wäre ich pleite gegangen. Also warum zum Teufel macht mir hier die Regierung den Laden dicht? Und ich habe dann auch mit ein paar Rechtsexperten gesprochen. Er lag da nicht ganz falsch mit seiner Einschätzung. Also die Begründung, die Behörde da gegeben hat damals, war so ein bisschen fishy. Aber ja, der ist nicht aus dem Kopf gegangen, der Typ. Zum einen, weil es natürlich eine wahnsinnig lustige Geschichte ist. Und zum anderen, weil dieses Freiheitsverständnis, das er damit gebracht hat, so uramerikanisch ist, dass ich mich da dann in den nächsten Jahren ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe und jetzt ein Buch darüber geschrieben habe.
Ich kann mir vorstellen, dass das immer eine gute Geschichte ist in irgendwelchen Kneipen.
Kommt immer super.
Ja, das glaube ich. Zu deinem Buch kommen wir gleich noch. Aber gibt es in der Journalistenbranche irgendwelche Trends oder Entwicklungen, wo du denkst, könnte die Zukunft der Branche auch nochmal beeinflussen oder verändern?
Stimmt wahnsinnig viel. Als ich angefangen habe, war alles gerade Social Media und alle müssen eine eigene Marke werden. Ich habe das Gefühl, das geht gerade wieder ein bisschen zurück. Dann kam der Newsletter, vermutlich gibt es da irgendwann auch eine Marktbereinigung, auch wenn es da so viel gibt. Tja, gute Frage. Ich habe das Gefühl, hier in den USA trennt es sich so ein bisschen. Auf der einen Seite so die klassischen lokalen Medien sterben aus. Die werden immer mehr konsolidiert. Andererseits gibt es eine Menge interessante Startups, die Lokaljournalismus vor allem gerade neu denken, die zum Beispiel lokale Podcasts hochziehen über irgendeiner gemeinsamen Dachmarke oder solche Sachen. Ich weiß nur nicht, wo das hingeht und ich weiß nicht, ob das eine kritische Masse bekommen kann, aber ich finde den Ansatz erstmal extrem interessant. Also, dass man hyperlokal reingeht, auch die Newsletter-Plattform wie Axios oder sowas, die machen jetzt auch schon lokal Berichterstattung und gehen nicht mehr nur auf die nationalen Sachen, womit sie angefangen haben. Auf der anderen Seite sind es halt so die großen, unabhängigen, nicht klassischen Medienstrukturen, also sowas wie Stiftung, hier ProPublica ist so eine, die halt wahnsinnig große, aufwendige Recherchen macht, die halt durch Spenden finanziert sind, weil es der Mittelbau des Journalismus weg ist, die hier in den USA, also die mittelgroßen Zeitungen, die eigentlich sowas stemmen könnten, aber es wäre für sie eine Anstrengung, also lassen sie es im Moment eher. Und dann finde ich interessant die Konsolidierung der New York Times. Also die machen ja mittlerweile alles, von Kochrezepten über Handyspiele bis offensichtlich nach wie vor sehr guten Journalismus. Also es gibt so diese paar führenden Medienmarken, die hier jeden Sturm überleben, aber mittlerweile sogar die Washington Post, die von Jeff Bezos besessen wird, entlässt die gerade Leute. Es ist die Branche geht hier gerade schon wieder durch eine Umbauphase. Aber ich habe das Gefühl, seit ich angefangen habe vor 20 Jahren, geht die Branche eigentlich immer durch irgendeine Umbauphase. Also so ganz davon verunsichern dürfte, sollte man sich, glaube ich, auch nicht mehr lassen.
Das stimmt. Wie stellst du denn sicher, dass du in so einer schnelllebigen Branche auch auf dem neuesten Stand bleibst? Und welche Medien nutzt du insgesamt, um dich zu informieren?
Tja, also zum einen muss ich offen zugeben, dass ich bestimmt nicht technisch auf dem allerneuesten Stand bin. Ich habe formal einen Instagram-Account, einfach weil ich Threads ausprobieren wollte. Ich verstehe es nicht. Ich komme mit dem Medium nicht klar. Ich weiß, andere sind da super drin und andere sind da auch. Ich will es überhaupt nicht als Quelle oder als Informationsplattform irgendwie kleinreden. Ich bin einfach nicht dafür gebaut. Gleich ist es für TikTok, solche Sachen.
Mit Threads bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden, muss ich ehrlich sagen.
Da ist nichts los. Das ist so ein bisschen das Problem. Es ist so, alle wollten weg von Twitter, aber hier in den USA zumindest ist Twitter nach wie vor noch das Ding, dass das funktioniert trotz allem, was damit drumherum los ist. Ja, Da sind wir schon. Also Twitter, jetzt kommt hier ein Alter, wo LinkedIn auf einmal interessant wird, weil die Leute die Beiträge da lesen. Ja, das hätte ich mir auch vor einigen Jahren nicht denken lassen. Ansonsten, wenn es darum geht, handwerklich sich unterstützen zu lassen, arbeite ich viel schon mit AI-Sachen, gerade mit Transkriptionssoftware, mit Übersetzungssoftware. Die sind mittlerweile sehr, sehr gut geworden. Das beschleunigt den Arbeitsalltag so intensiv, weil man halt nicht mehr 2 Stunden drauf abgeben muss, das Interview nochmal abzuhören und abzutippen und sowas, sondern einfach es einmal durchjagen kann. Und dann liest man es nochmal gegen, ob alles irgendwie halbwegs so ist, wie man es in Erinnerung hat. Und wenn man Zweifel hat, kann man nochmal kurz nachhören. Ich habe da schon eine App, wo du nebenbei quasi die Soundspur direkt nebendran hast. Das erleichtert das Tagesgeschehen einfach unglaublich viel. Und man kann die AI-Chatbots auch ganz gut für Recherchen nutzen. Das sollte man, glaube ich, nicht zu laut sagen. Aber es ist zum Beispiel möglich, über AI-Chatbots Paywalls zu umgehen. Man kriegt nicht den ganzen Artikel, aber wenn man sagt, fass mir das Ding zusammen, was da drin steht, kriegt man zumindest einen Überblick, damit das dort in der Paywall steht. Also solche Technologie hilft mir, meinen Job effizienter zu machen. Ansonsten ist nach wie vor viel, viel klassisch. Gerade hier in den USA als deutsches Medium ist man in der Hackordnung sehr weit unten, gerade in Washington. Im Kongress interessiert es sehr, sehr wenige, wenn die Wirtschaftswoche anruft. Das habe ich nicht exklusiv. Das geht den anderen deutschen Kollegen nicht viel anders. Aber wenn du lang genug nervst und irgendwann vor der Tür stehst, dann geht schon noch irgendwas und das wird uns wohl erhalten bleiben.
Ist das in dem Sinne auch ein kleiner Nachteil, dann als deutsches Medium international ansässig zu sein, aber auch Informationen zu bekommen, wenn man dann immer später berücksichtigt wird sozusagen?
Kommt darauf an, was der eigene Anspruch ist. Also ich habe in Berlin lang gearbeitet, da ist ja die Idee, exklusives ranholen, exklusive Informationen organisieren, einholen, einordnen. Das kann hier in den USA mal klappen, aber die Gemengelage muss sehr gut sein, dass es so klappt. Ich verstehe es sogar. Also die finde ich gut, aber die Kongressmitglieder hier, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn sie mir ein Interview geben und was Dummes sagen, dann kommt es in ihrem Wahlkreis an und das ist schlecht. Wenn sie nichts Dummes sagen, dann profitieren sie null davon. Und die Zeit, die sie mit mir verbringen, können sie zum Spendensammeln einsetzen und Spenden brauchen sie, um ihre Karriere am Laufen zu halten. Das heißt, mir ist schon klar, warum wir da in der Hackordnung unten sind. Das haben wir Deutschland nicht exklusiv. Ich meine, wir sind hier, glaube ich, das zweitgrößte Presscorps in Washington nach den Japanern, also von den Ausländischen. Aber wir sind schlicht und ergreifend von der Größe her nicht so relevant. Und dann ist die Sprachbarriere noch da. Das macht Dinge natürlich auch nochmal schwieriger. Es gibt, der Vergleich ist immer ganz gut. Also von der Größe her, die USA zu Deutschland verhält sich etwa wie Deutschland zu den Niederlanden. Sage ich nicht, dass niederländische Korrespondentinnen und Korrespondenten in Deutschland keinen guten Job machen oder da nicht gute Sachen bekommen und nicht wichtig sind. Aber ich nehme an, im Bundestagsbüro XY, wenn sie die Rückrufliste für den Tag sortieren, sind die deutschen Medien vermutlich oben dran. Und hier in den USA gibt es so viele, dass man dann relativ schnell weit runterrutscht als Deutscher.
Jetzt kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen. Und zwar ist es ja letztes Jahr im Herbst erschienen mit dem Titel Traum und Albtraum, Amerika und die vielen Gesichter der Freiheit. Den Freiheitsbegriff hattest du ja gerade schon angesprochen. Wie lange hast du denn insgesamt für das Buch recherchiert und geschrieben?
Es ist ein bisschen schwer zu sagen, der Rechercheteil, einfach weil einiges in dem Buch basiert auf Recherchen, die ich vorher schon gemacht hatte, wo ich dann nochmal nachgefasst habe. Ich würde sagen, etwa ein Drittel der Protagonisten kannte ich vorher schon. Die Idee ist schon länger. Wie gesagt, ich habe Jason, glaube ich, im Frühjahr 2021 das erste Mal getroffen. Da fing so ein bisschen an, die Idee so ein bisschen rum bei mir zu schwirren. Dann habe ich meine zweite Tochter bekommen im vergangenen Jahr. Oh Gott, nee, vor 2 Jahren, 2022, es ist ja 2024. Und habe in meiner Elternzeit, in den wenigen ruhigen Momenten, die ich dann hatte, habe ich mich nochmal hingesetzt und daraus quasi ein Exposé geschrieben, das ich dann an Verlage geschickt habe. Das war im Dezember 22. Und ich habe relativ schnell dann tatsächlich auch eine Zusage bekommen, was toll ist. Unter der Maßgabe, dass das Buch dann aber, wie gesagt, im Herbst erscheinen muss. Das heißt, ich hatte 6 Monate zum Schreiben und zum Fertigrecherchieren. Und ich habe dann nochmal 3 Monate mir genommen, ins Thema richtig reinzugehen und quasi meine letzten Protagonisten zu casten, in Anführungsstrichen, oder zu finden, mit denen zu reden, die Interviews vorzubereiten. Und dann habe ich 3 Monate quasi am Stück. Das war neu.
Klingt sehr intensiv auf jeden Fall.
In der Tat.
Du hast ja wahrscheinlich auch mit, wie du schon gerade gesagt hast, mit vielen Menschen geredet, Interviews geführt. Hast du da eine bestimmte Routine oder Herangehensweise beim Schreiben der Geschichten oder bei den Interviews?
Das kommt ein bisschen darauf an. Also bei diesen Interviews jetzt, wo mir Menschen ihre Geschichte erzählt haben über ihre... Wir haben eigentlich relativ wenig konkret über Freiheit gesprochen, sondern eigentlich Geschichten von ihnen, die dafür stehen, wie unterschiedlich dieser Begriff in den USA verstanden werden kann. Und bei solchen Interviews lasse ich die Leute eigentlich erstmal reden. Da habe ich ein paar Ideen, ein paar Sachen, die ich wissen will, klar. Aber ich am liebsten ist es mir, wenn die Leute von selbst drauf kommen. Also bin ich da in der Gesprächsführung eher zurückhaltend, auch bewusst. Bei anderen Gründen ist das anders. Also wenn man irgendwie konfrontiert oder sowas, dann muss man da, glaube ich, ein bisschen anders rangehen. Aber in dem Fall ließ es jetzt einfach mal, erzähl mal und ich bleibe ein bisschen dran. Und schön ist, wenn wir uns irgendwie in der Reihenfolge, schön ist, wenn man die Leute persönlich treffen kann, was das Land ist groß nicht immer möglich war. Aber doch, Gott sei Dank, häufig. Dann gibt es die Variante Zoom, die schon mal besser ist als gar nichts. Und dann gibt es das Telefon. Telefon ist ganz schwierig, einfach weil man so ein bisschen weniger den Gesichtsausdruck des Gegenübers hat. Man kriegt die Informationen, aber es hat ein bisschen weniger einen Eindruck. Genau, also so hatte ich dann immer versucht, ein Setting hinzubekommen, das möglichst nah beieinander war, damit wir im Gespräch gut weiterkommen. Und dann beim Schreiben, ich arbeite gut mit Deadlines, also habe ich mich hingesetzt und habe mir gesagt, okay, du hast jetzt so viele Wochen, du hast so viele Interviews, das heißt, am Ende dieser Woche muss dieses Kapitel stehen. Und so habe ich es mir quasi durchgeplant, dass ich am Ende noch 2 Wochen hatte, um noch einmal drüber zu gehen und alles quasi so stick zu machen, dass ich es dann an den Verlag schicken kann, ohne dass ich mich schlecht fühle. Und also mit diesen harten Deadlines, das hat geklappt. Ich habe mich dann auch dran gehalten tatsächlich. Ich glaube, ich habe nicht einmal überzogen, was gut ist. Aber ich glaube, wenn ich einmal gemerkt hätte, dass ich überziehen kann, dann wäre es vermutlich komplett zusammengebrochen. Ich hatte auch, ich habe eine Nintendo Switch. Und letztes Jahr ist ein neues Zelda-Spiel rausgekommen und ich wollte es wirklich spielen. Ich hatte es irgendwie Jahre vorher vorbestellt und es kam mitten in meiner Schreibphase raus. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn dieses Paket ankommt, nimm es, versteck es und egal, was ich sage, gib es mir nicht. Das war so ein bisschen die Selbstdisziplinierung neben Dayjob, Kindern und dann noch das Buch, das trotz allem hinzubekommen.
Das war wahrscheinlich eine gute Maßnahme, damit das Buch dann auch fertig wird. Du gehst ja in dem Buch auf verschiedene Aspekte vom Freiheitsbegriff auch ein. Wie hat sich denn deine Sicht auf den Freiheitsbegriff auch durch die Arbeit an dem Buch verändert?
Glaube, ich bin ein bisschen wohlwollender der amerikanischen Perspektive gegenüber geworden. Also man kommt ja, ich als deutscher, europäisch geprägter Mensch einfach, hab halt dieses europäische Freiheitsverständnis, das sehr in Institutionen denkt, sehr in wir brauchen quasi Mechanismen zur Absicherung, wir brauchen Netze und Guardrails, um Freiheit quasi für alle zu ermöglichen. Ich sage überhaupt nicht, dass das falsch ist, nur das Verständnis hier in den USA steht da greift ein bisschen anders. Das Verständnis hier ist mehr ein, wir machen jetzt mal und es ist unser Recht zu machen. Und so kann man dann quasi dabei enden, dass irgendjemand Hirsche in seinem Schuppen klont. Es kann aber auch dazu führen, dass Dinge passieren, die in Deutschland undenkbar werden. Ich habe eins meiner wichtigsten Interviews, würde ich sagen, war mit Ira Glasser. Der war lange der Chef der ACLU. Das ist eine Bürgerrechtsorganisation in den USA. Diese Bürgerrechtsorganisation hat sich in den 70ern einen Namen dadurch gemacht, dass sie das Recht einer Nazi-Splitterpartei verteidigt hat, die in voller Nazi-Montur durch ein Dorf marschieren wollten, das eine große jüdische Bevölkerung hatte und einen sehr großen Anteil Holocaust-Überlebende. Die ACLU, Ira Glasser, ist Selbstbeschreibung, a nice Jewish boy from East Flatbush, sagen trotzdem, unser Selbstverständnis ist, dass wir die Rede und Demonstrationsfreiheit für alle verteidigen. Egal, was der Inhalt der Rede ist, die einzige Einschränkung der Redefreiheit ist, wäre in dem Hinsicht in einem vollbesetzten Theater Feuerschreien, also um eine Panik auszulösen, eine konkrete, direkt gezielte Gewaltandrohung. Alles andere, sagt er, ist erlaubt und die einzige Art, dagegen vorzugehen, ist Gegenrede, also eine Gegendemonstration und nicht, dass eine staatliche Behörde entscheidet, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Und so kommt es dann halt, dass dieser nice Jewish boy von Meet Flatbush verteidigen muss, dass Nazis durch ein von Holocaust-Überlebenden bewohntes Dorf demonstrieren. Sie haben es am Ende nicht gemacht, sie sind am Ende nach Chicago gegangen, aber erst nachdem die ACLU den Rechtsstreit gewonnen hatte, dass sie hätten demonstrieren dürfen. Und das ist natürlich aus deutscher Perspektive so völlig irre. Aus so vielen unterschiedlichen Gründen. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es zumindest interessant, darüber nachzudenken und die Frage zu stellen, welcher Freiheitsbegriff oder wie Freiheit wirklich organisiert werden muss, damit sie effektiv ist oder für die meisten Menschen effizient ist.
Wenn man in Richtung Meinungsfreiheit auch geht, ist ja auch auf jeden Fall ein sehr zentraler Begriff, auch besonders in den USA. Wie hat sich denn auch dein Verständnis von Meinungsfreiheit vielleicht entwickelt oder verändert?
Gut, da war ich, glaube ich, schon vorher sehr auf der alles, was erlaubt sein kann, sollte erlaubt sein Seite. Das wird hier dann doch mal ein bisschen mehr, einfach weil der Diskurs ist hier anders. Der Diskurs lebt hier mehr von, ich mag mich jetzt irren und es mag in irgendeinem Staat irgendeine Maßgabe geben, aber ich glaube, sowas wie ein Paragraph Volksverhetzung gibt es nicht. Ich sage nicht, ob das richtig oder falsch ist, es gibt ihn halt einfach nicht und damit muss die Gesellschaft irgendwie leben. Es gibt in den USA die Hürden für Beleidigung, üble Nachrede, solche Sachen sind viel, viel höher. Und das sorgt dafür, dass der Diskurs zum Teil auch deutlich rauer ausgetragen wird. Das will ich überhaupt nicht beschönigen. Also was hier auf Social Media los ist, ist, glaube ich, mit dem, was in Deutschland legal zulässig ist, nicht zusammenzubekommen. Es gibt immer das Beispiel, ich habe mal die Frage bekommen, ob Renate Künast, die Grünen-Politikerin, hat es ja mehrfach durchklagen müssen, um irgendwelche Beleidigungen im Internet gegen sich quasi für unrechtmäßig erklären zu lassen. Vermutlich hätte sie überhaupt keine Chance gehabt. Das muss man jetzt nicht gut finden, aber das ist der Zustand hier. Und das sorgt aber auch dafür, dass der Diskurs hier in jeder Hinsicht viel breiter wird. Wir sehen das beim Thema Race. Der Rassismus in den USA ist nach wie vor groß und da und verwurzelt und strukturell. Gleichzeitig ist der Diskurs über das Thema viel, viel weiter als in Europa. Und die Bedeutung dieser strukturellen Rassismus oder sowas und solcher Dinge ist auf einem ganz anderen Niveau, als ich das aus Europa gewohnt bin. Ein Bekannter von mir hat mal die Formulierung gebracht, alles, was in Deutschland gut ist, ist in den USA besser und alles, was schlecht ist, ist in den USA schlechter. Ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt, aber das Land ist ein bisschen extremer und das sieht man auch im Bereich Meinungsfreiheit ganz intensiv.
Jetzt kommt ja in diesem Jahr, steht ja wieder die US-Wahl vor der Tür und es ist jetzt ja die zweite, die du live sozusagen vor Ort mitbekommst.
Die letzte war Covid, fairerweise, aber ja.
Wie blickst du denn auf die Wahlzeit, auch im Kontext, dass du ja auch politisch da sehr tief drin bist in den Themen? Hast du da eine Einschätzung zu?
Du meinst, wie es ausgeht?
Vielleicht auch das, aber auch vielleicht die Entwicklung oder die Spannungen in der Gesellschaft, die ja auch sich immer weiter spaltet.
Also Spaltung der amerikanischen Gesellschaft ist tief und fest. Und ich sag mal so, Wahljahre sind üblicherweise nicht die Jahre, in denen sich daran was ändert oder in denen das besser wird. Ich gehe davon aus, dass wir einen ziemlich dreckigen Wahlkampf sehen werden. Und für die US-Gesellschaft ist jetzt gerade nicht die Zeit, um wieder zusammenzukommen und zu heilen. Es gab bis vor ein paar Jahren die Theorie, dass quasi nach 9/11 ist das Land ja relativ für eine kurze Zeit zusammengerutscht und dass ein weiterer externer Schock quasi das Land wieder so ein bisschen zusammenbringen könnte. Jetzt hatten wir mit Covid diesen externen Schock und das Gegenteil ist passiert. Wahrscheinlich ist es noch ein weiter Weg, bis die US-Gesellschaft wieder ein bisschen zusammenfindet. Andererseits, um ein letztes Mal die Schleife zum Buch zu machen, die US-Gesellschaft organisiert sich entlang eines relativ klaren Verständnisses, dass sie frei ist, dass sie die Heimat der Freiheit ist und dass sie damit quasi einmalig in der Welt ist oder quasi zumindest nicht einmalig, aber das leuchtende Vorbild für den Rest der Welt ist. Diese Überzeugung zieht sich durch das ganze Land, auch wenn das Verständnis davon, was damit gemeint ist, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Das heißt aber, es gibt immer noch diese gemeinsame Wertegrundlage, auf die sich dieses Land immer noch wieder einigen kann. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir durch spaltende Zeiten gehen. Wir haben dieses Land durch einen Bürgerkrieg gegangen, der sehr zerstörerisch und tödlich war für Hunderttausende Amerikaner. Das Land hat Jahrzehnte der Rassentrennung durchgestanden. Und am Ende dieser Krisen ist dieses Land immer wieder zusammengekommen und stärker rausgekommen, als es in die Krise reingegangen ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt wann wieder rauskommen oder dass wir wieder rauskommen, aber die USA haben bewiesen, dass sie solche Phasen bewältigen können. Ob sie das wieder in der Zukunft können, ist eine andere Frage.
Jetzt spielen ja Medien auch in der Berichterstattung, auch im Rahmen von einem Wahlkampf auch eine gewisse Rolle. Wie würdest du da die Rolle einschätzen oder müssten da Medien vielleicht noch mehr tun, um da einfach vielleicht dieser Spaltung ein bisschen entgegenzuwirken in dem Sinne?
Ja, wir haben das Problem, dass die Medien hier mittlerweile als Akteure wahrgenommen werden. Und ich sage bewusst wahrgenommen werden, weil es schlicht und ergreifend in der breiten Masse nicht stimmt. Es gibt diesen Vorwurf, oh, die New York Times ist so links. Und das stimmt nicht. Die New York Times hat eine linksliberal geprägte Meinungsseite. Anders als in Deutschland ist die Meinungsseite denn in einer großen Tageszeitung in den USA von der restlichen Berichterstattung vollkommen unabhängig. Das ist eine Sache, die wir uns wirklich abgucken könnten. Ja, die Meinungsseite der New York Times mag eine gewisse Sichtweise auf die Welt darstellen und das ist okay, aber die Newsseite der New York Times ist hervorragend. Die Newsseite des Wall Street Journals ist hervorragend. Die Newsseite der Washington Post ist hervorragend. Bloomberg ist hervorragend. Es gibt hier so viele hervorragende Medien. Sogar Fox News hat eine klassische News-Abteilung, die einen ordentlichen Job macht. Die Clips, die in Deutschland ankommen, auf die ich gerne angesprochen werde, das ist die Meinungsseite von Fox News. Jetzt ist Fox News nicht ganz so krass getrennt wie New York Times, bla bla bla, Bloomberg, Washington Post, Wall Street Journal. Aber die Nachrichtenseite von Fox News ist trotz allem eine vollkommen normale ein ganz normaler Nachrichtensender. Deshalb diese Wahrnehmung, dass die Medien komplett Akteure seien, halte ich für falsch. Es gibt Medien, die Akteure sind. Klar, Breitbart, Gateway Pundit auf der linken Seite, Young Turks MSNBC als Nachrichtensender, ähnliches Ding wie Fox, auch eine starke Meinungsseite, eine Schlagseite, die nach links geht in dem Fall. Aber das heißt nicht, dass die es Informationen sammeln und berichten in irgendeiner Form eingefärbt wäre. Und wenn man sich die Wahlberichterstattung der New York Times zum Beispiel liest, über die zum Beispiel Trump viel schimpft, die ist gut. Die haben Sachen früh, dann regt sich Trump auf, aber selten sagt er, dass es falsch ist. Auf der anderen Seite regen sich viele Demokraten darüber auf, dass die New York Times zu hart mit Biden ins Gericht gehen würde. Ja, dass Demokraten nicht mögen, wenn kritisch über den demokratischen Präsidenten berichtet wird, überrascht mich jetzt relativ wenig. Ich denke, also ich will damit nicht sagen, die Medien machen alles richtig und müssen sich keine Kritik stellen. Natürlich müssen sie das und nicht jede redaktionelle Entscheidung, die getroffen wird, ist richtig. Aber diese Darstellung, dass sie quasi in Lager gehören würden, halt also in ideologische Lager gehören würden, halte ich für den News-Aspekt für zumindest deutlich überzogen.
Wenn du jetzt Artikel schreibst und da recherchierst, stellst du auch sicher, dass man da nochmal gewisse Korrekturschleife irgendwie hat oder auch gerade nochmal guckt, wie so ein Artikel dann wahrgenommen wird, gerade in so einer schwierigen politischen Zeit, sage ich mal? Oder wie gehst du davor?
Ich versuch's. In der Regel bin ich der Meinung, dass ich einen hervorragenden Job gemacht habe. nee, klar. Und dafür braucht man natürlich auch einen Redakteur zu Hause, der drüber schaut und Anmerkungen hat und Nachfragen stellt und sowas. Und das ist wichtig. Also nichts ist wichtiger als eine harte Redigatur. Ich kann der Meinung sein, dass ich den besten Text aller Zeiten geschrieben habe, wenn mein erster Leser der Meinung ist, das ist übrigens nicht so gut und das braucht noch was. Das ist wahnsinnig wichtig, um den Text am Ende besser zu machen. Da muss man die eigene Eitelkeit auch ein bisschen unter den Scheffel stellen. Was, wenn es quasi um die Leute geht, mit denen man zu tun hat, was hier deutlich weniger die Regel ist als in Deutschland, ist Autorisierung von Zitaten beispielsweise. Eigentlich gilt Gesagtes gesagt und es gibt ganz gelegentlich mal, kommt jemand, können wir kurz checken, und da ich aus der deutschen Tradition komme, habe ich damit auch kein Problem, wenn mich da jemand fragt, aber anbieten tue ich es nicht. Und es kommt sehr selten vor, dass es jemand haben will und es kommen eigentlich auch nie Beschwerden. Das mag dran liegen, dass es auf Deutsch ist. angesichts der neuen AI-Übersetzungsprogramme ist das, glaube ich, auch keine Hürde mehr, die einen davor schützt, dass man möglicherweise Ärger bekommt, wenn man Blödsinn verzapft.
Und wie ist insgesamt der Austausch mit der Redaktion? Also wie kann ich mir das vorstellen? Viele sitzen in eurem Team, habt ihr regelmäßige Redaktionssitzungen, auch jetzt im Hinblick auf die Organisation mit Deutschland sozusagen?
Das läuft bei mir ein bisschen, glaube ich, anders als bei vielen anderen. Also ich habe keine feste Wochenkonferenz oder sowas zum Beispiel mit meiner Redaktion. Ich glaube, das ist einfach zeitverschiebungsmäßig. Die Kolleginnen und Kollegen sitzen zu einer Zeit, in der ich noch schlafe und das gerne auch weiterhin tun würde. Meistens läuft es ehrlich gesagt über E-Mails oder über Kurztelefonate. Also ich schreibe in unregelmäßigen, aber häufigen Abständen an meine Ressortleiter Planungsmails quasi, das sind Themen, die ich mir vorstellen könnte. Natürlich kommen auch Überlegungen aus der Zentrale, dass irgendwie mein Politikchef oder mein Chefredakteur mir mal schreibt, hey, sollten wir da mal hingucken oder ist das mal ein Thema? Und dann gucke ich mir das an und dann kommen wir dazu, ob das ein Thema ist und wie wir dieses Thema angehen wollen. Ja, also es ist ein regelmäßiger, aber ein bisschen informeller Prozess in meinem Fall. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die Freitag 17 Uhr, sage ich jetzt mal, ziehe mir die Zeit mit Sicherheit nicht 17 Uhr wegen der Zeitverschiebung, aber sagen wir Freitag 11 Uhr in der Telefonschalte mit dem Auslandsressort ihrer Heimatredaktion sitzen und quasi alles durchplanen oder nur mit dem quasi Amerika-Team oder sowas, das auch größer ist. Unser Amerika-Team besteht aus zwei Korrespondenten. Ich habe einen Kollegen, der an der Westküste sich überwiegend um Tech kümmert und es gibt mich hier an der Ostküste, der vieles vom Rest abpuffert. Das heißt, wir überschneiden uns auch selten und wenn wir uns thematisch mal in die Quere kämen, was so gut wie nicht vorkommt, dann klären wir das auf kurzen Dienstweg. Also ja, es geht, glaube ich, aber auch, weil die Vivo ist ein großes Magazin, aber die Ansprechpartner für mich ist eine überschaubare Gruppe.
Das klingt auf jeden Fall sehr unkompliziert. Gibt es denn auch regelmäßige Reisen von dir nach Deutschland, um da mal einen Besuch in der Redaktion abzustatten oder bist du fast nur noch in den USA?
Ich bin sehr viel in den USA. Ich war im vergangenen Jahr, haben wir das Heft gelauncht, habe ein neues Layout bekommen, ein bisschen anders ausgerichtet. Dafür wurden wir mal eingeflogen. Es gab immer mal wieder Korrespondententagungen, wo sich mal alle irgendwie zusammentreffen. Dafür ist man dann mal einen Tag in Düsseldorf. Aber mein Lebensmittelpunkt, mein Arbeitsmittelpunkt ist schon deutlich hier. Ich meine, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe hier einen sehr vollen Job, Katze. Ich hab, der Job ist einfach hier. Und in Deutschland ist gut, da zu sein, einfach um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Zum einen, was interessiert, weil man landet hier sehr schnell in der Blase, die man halt durch, wenn man sich mit den deutschen Korrespondenten umgibt. Wir sehen uns häufig bei irgendwelchen Konferenzen, bei irgendwelchen Terminen oder sowas. Und ansonsten mariniert man halt so in seinem US-Dasein und entfernt sich immer weiter von der Zentrale. Deshalb ist diese Rückkopplung echt sehr, sehr wichtig und gut. Aber häufig findet es eigentlich nicht statt, zumindest bei mir.
Du hattest ja gesagt, dass der Jobwechsel von deiner Frau auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt war, weshalb du dann auch ausgewandert bist. Was fällt dir noch auf an Unterschieden zwischen Europa, USA? Was gefällt dir besonders gut oder vielleicht auch nicht so gut?
Da komme ich wieder auf die, was gut ist, ist besser und was schlecht ist schlechter. Das ist eine Variante. Also man kann hier sehr, sehr gut leben. Washington ist eine wunderbare Stadt. Keine riesige Metropole. Also wir wohnen hier in einer Doppelhaushälfte mit irgendwie quasi unseren Büros drin und alles. Wir sind drei U-Bahn-Stationen vom Weißen Haus weg und es fühlt sich an, als wären wir in irgendeiner Kleinstadt in der Vorstadt. Das ist nett. Das ist nicht das, was ich aus meinen 20ern aus Berlin gewohnt war und gemocht habe, aber jetzt bin ich 40, jetzt ist das hervorragend. Es ist, die Stadt ist toll, der Job ist toll, insofern, dass zum einen diese Mischung, die die USA einbieten, dass das Land ist so groß und vielfältig und gleichzeitig so zugänglich. Du hast halt diese große Pressefreiheitstradition. Du kannst halt einfach überall hingehen, ohne dass irgendein Händler mitkommt oder dass du dich irgendwo registrieren musst oder irgend so ein Blödsinn. Das ist natürlich toll. Das macht es journalistisch extrem spannend, weil alles erstmal zugänglich ist. Viele Leute wollen nicht mit dir reden. Fair enough, das kann dir überall passieren. Aber es gibt keine institutionellen Hürden dazu, dass du deinen Job machen kannst oder sehr geringe. Das ist hervorragend. Und es ist Washington hat noch den Vorteil, dass die Themen einfach immer relevant sind. Es ist alles, was wichtig ist auf Gottes grüner Erde, geht durch diese Stadt. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Das ist erstmal so. Die Bedeutung der USA weltpolitisch ist eine solche, dass halt kein Konflikt und kein wichtiges Thema stattfindet, ohne dass die Washingtoner Perspektive nicht zumindest gehört werden sollte oder wird. Das ist toll. Und wie gesagt, das Amerikanische, ich habe mich sehr an dieses, was gerne in Deutschland als Oberflächlichkeit kritisiert wird. Ich finde das super. Dieses erstmal ein Hey, how are you? Niemand erwartet eine Antwort. Niemand will wirklich wissen, wie es dir geht. Aber es ist doch nett, dass man sich erstmal angelächelt hat.
Das kann man so oder so sehen, wie man's mag, genau. Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass du in Berlin deinen Bachelor gemacht hast und da ja auch Politikwissenschaften studiert hast. Es klingt auf jeden Fall so, als ob Politik dich schon früh beschäftigt hat und auf jeden Fall ein Grundinteresse immer da war. Wie hat sich das denn so gezeigt oder aufgebaut bei dir?
Puh, gute Frage. Ist irgendwie, ja, war irgendwie immer da. Ich fand Politik immer irgendwie spannend und wollte da irgendwie ran. Obwohl fairerweise, als ich angefangen habe zu schreiben, die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, waren schreckliche Film- und Plattenkritiken. Also Sachen, die hoffentlich das Internet verschluckt hat. Aber beruflich ist es geworden, mein erstes Praktikum habe ich in der Außenredaktion der Mainpost in Bad Neustadt an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld gemacht. Und das war halt klassisches Lokalding. Da sind Feuerwanzen auf der Mauer, was bedeutet, dass der Stehgeiger da drüben hat ein neues Lied geschrieben. Also klein Sommerloch, es war toll, ich habe es geliebt. Und dann gab es irgendwann mal eine Veranstaltung mit der örtlichen Abgeordneten, die nicht direkt gewählt war, nee, war SPD natürlich, weil nicht direkt gewählt, noch in Grabfeld, und hat eine Veranstaltung gemacht mit für die Jugendlichen des Landkreises und es kamen 3 Leute und ich. Das war so ein bisschen, auf der einen Seite konnte man sich natürlich ein bisschen darüber lustig machen, auf der anderen Seite war es aber auch so, hey, guck mal, Leute probieren was. Leute wissen, die wussten auch, dass es da nicht voll wird und trotzdem stellen sie ihr Ding auf und blasen Luftballons auf und versuchen irgendwie eine interessante Veranstaltung zu machen. Das ist erstmal was, das man wohlwollend beobachten kann. Und dann mein nächstes Praktikum war, ich wollte die Gegenperspektive bei der BZ in Berlin in der Lokalredaktion, und zwar in einem Jahr, in dem das Abgeordnetenhaus neu gewählt wurde. Und am ersten Tag Praktikum war die Frage, ja, jetzt heißt Phase Wahlkampf, geht los, brauchen wir irgendwie einfach so ein paar Fotos von den Wahlkampfgeschenken, machen wir irgendwie jede Partei, was habt ihr anzubieten, da kleine Texte, Punkt, fertig. Wer kann das machen? Ne, schneide ich aber dumm, jo, mach ich. Also bin ich dann mit dem Fotograf die Parteizentralen abgefahren, hab die Dinge angefangen und auf einmal war ich auf den Presseverteilern der Parteien und dann war ich im Landespolitikteam und darauf folgte dann irgendwann die Bundespolitik und ja, jetzt bin ich im Politik.
Mal klein angefangen und jetzt in die weite Welt hinaus. Über welche politischen Themen schreibst du denn besonders gerne?
Oh, schwierig. Ich mag, wenn es kontrovers, aber ein bisschen abseitig ist. Hier in den USA ist es immer ganz praktisch oder ganz interessant zu sehen, wie sich in diesem vermeintlich versteinerten System Dinge leicht verschieben oder klein verschieben. Ich habe mal eine Geschichte gemacht über Bidens Zustimmungswerte bei der ländlichen Bevölkerung, die traditionell eher zu den Republikanern tendiert, und es gab eine Umfrage, wo statt, dass es jetzt so ein bisschen aufwärts geht, und dann bin ich sofort nach Wisconsin und habe mit irgendeinem Milchbauer mich unterhalten. Möglicherweise war die ein bisschen übertrieben, die Geschichte. Aber es ist, solche Sachen finde ich spannend. Wir sehen so ein bisschen, wie sich die Gesellschaft ständig neu ausrichtet. Und wir sehen das beispielsweise an am Beispiel, dass Trump unter Hispanic Voters, also zwischen 2016 und 2020, deutlich Unterstützung gewonnen hat. Das ist was man auf den ersten Blick nicht erwarten würde, wenn man sich es genauer anguckt. Gibt es aber Erklärungen dafür. Und solche Phänomene zu erklären über die Schlagzeile hinaus, finde ich spannend. Da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken und zu berichten und rauszufinden. Und das finde ich extrem interessant. Und die politische Brille bietet einem da so ein Organisationsmuster, unter dem man das Thema eben Themen erklären kann, die eigentlich gesellschaftliche Entwicklungen sind. Warum ist das jetzt so? Warum wie unterscheiden sich Hispanics in Florida und Arizona und warum sind die Trends da und hier und dort unterschiedlich? Also quasi, was steckt hinter der großen Schlagzeile Trump ist, schneidet besser unter Minderheiten ab, wenn man sich genau anguckt, warum und welche. Und das finde ich interessant. Einfach immer genau, ein bisschen genauer hinzugucken, was genau der vermeintlich große Trend bedeutet.
Das klingt auch so, als ob du da Entwicklungen sehr genau beobachtest und dann schaust, was vielleicht noch dahinter stecken könnte. Ist das dann auch viel von Eigeninitiative, wenn es zu den Artikeln und Themen kommen, oder werden da auch viel zugeteilt sozusagen?
Beides. Also ich bin ja nicht der Einzige, der auf solche Sachen achtet, und vieles kommt auch in Deutschland an, auch Sachen, von denen ich manchmal möglicherweise so ein bisschen sich aus dem Blick verloren habe schon. Also ich hab so ein bisschen meine Steckenpferdchen und ich gucke natürlich und biete Geschichten an, die ich für interessant halte. Aber auch sehr häufig kommt aus Berlin oder aus Düsseldorf die Frage, hey, sollten wir da nicht mal hingucken? Und das ist auch extrem wertvoll, dass man einfach so ein bisschen Hinweise bekommt, was gerade interessiert, wo so ein bisschen die Erklärungslücke gerade ist und was man sehen muss. Wie gesagt, man wird hier in den USA oder es kostet man überall, es ist vermutlich nicht US-spezifisch, man wird ein bisschen betriebsblind ab gewissen Dingen. Man mariniert hier halt in diesem US-System, man liest amerikanische Medien, unterhält sich mit Leuten, die hier auch in den USA leben, die eine ähnliche Perspektive haben als du. Nicht inhaltlich zwingend, aber quasi auf welche Themen relevant sind oder was gerade heute das Thema des Tages ist. Wie man es dann sieht, ist eine andere Frage. Aber da dann mal zurückgespiegelt zu bekommen aus Deutschland, hey, uns interessiert gerade das, ist extrem wichtig. Denn ich bin ja am Ende des Tages dafür, da für ein deutsches Publikum Bericht zu erstatten und nicht für diese Blase hier, in der ich mich bewege.
Dein Buch ist zwar erst letztes Jahr erschienen, aber hättest du Lust, noch mal eins zu schreiben?
Nicht dieses Jahr. nichts, was ich ausschließe, aber eine zündende Idee habe ich noch nicht.
Okay. Bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen, hätte ich noch ein paar schnelle Fragen für dich, die ich dir nochmal stellen würde. Und zwar die erste 3 Worte, die du mit der HMS verbindest.
Schöne lange Tage.
Dann habe ich noch Entweder-Oder-Fragen. Und zwar die erste ist Aufbrechen oder Ankommen?
Aufbrechen.
Struktur oder Chaos?
Struktur.
Und die letzte, Veränderung oder Beständigkeit?
Veränderung.
Das war doch jetzt eine gute Schlusssequenz jetzt der Veränderung auch nochmal, dass du dich ja auch räumlich sehr verändert hast in deiner Karriere von Deutschland in die USA. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für diese Podcast-Folge und vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.